Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode zu Data Science mit Milch und Zucker. Heute ist Dr. Marcel Lotz zu Gast von der Lead AI Munich. Herzlich willkommen, Marcel.
Hi, das freut mich sehr, René, hier zu sein. Das Projekt heißt tatsächlich AI Plus Munich.
Ah, okay.
Das Plus. das Plus, sehr schön. Das ist wichtig, genau.
Dann kannst du ja vielleicht auch mal direkt was dazu sagen. Was ist eigentlich AI plus Munich? Was das bedeutet? Dann wird das, denke ich, auch klarer.
Sehr gerne. Ich hole mal ein bisschen aus. Also das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat erkannt, dass künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie ist für Deutschland. Und im Rahmen ihrer Exist-Förderung für Gründungsvorhaben haben sie entschieden, zusätzlich noch 4 Modellregionen in Deutschland zu fördern, die einen künstlichen Intelligenzschwerpunkt haben. Darunter fallen Hamburg, Berlin, Darmstadt und eben auch München. Das Projekt in München heißt AI plus Munich. Und die Zielsetzung mit diesem Projekt ist, den Standort, die Region München auszubauen als künstlichen Intelligenzleuchtturm, mit der Zielsetzung vor allem den Gründungsvorhaben zu fördern in dem Bereich Deep Tech. Wir machen das gemeinsam cross-institutionell mit der Hochschule München, dem Entrepreneurship-Zentrum der Hochschule München, dem SCE, dem Strassig Center for Entrepreneurship, der TUM, der Unternehmertum und den Venture Labs, als auch in der Führung dieses Projekts MUST Munich, der Ökosystemintegrator hier in München. Das heißt, unser Team ist verteilt über mindestens 3 Institutionen und wir haben verschiedene Foki. Ein sehr großes Anliegen von uns ist eben auch, zukünftige Talente zu fördern. Das heißt, wir machen viel Scouting und Bildungsmaßnahmen. Dann ganz klassisches Matchmaking zwischen relevanten Playern aus der Industrie, aus der Politik, aus Academia und eben aus dem Startup-Bereich. Dann der Bereich, der im letzten Monat bei mir vor allen Dingen im Fokus stand, war Acceleration, also eine tatsächliche Prototypenförderung von Gründungsvorhaben. Gründungsvorhaben bewerben sich bei uns und wir sind nicht nur ein Pilotprojekt im Sinne von künstlicher Intelligenz zum Fördern, sondern auch in dem administrativen Ablauf. Das heißt, wir versuchen Startups möglichst bürokratiearm zu fördern. Sehr viele der existierenden Fördermaßnahmen sind ja doch relativ zeit- und papierintensiv. Wir versuchen da neue Wege zu gehen, das abzuspecken und haben da einen recht fehlerfreundlichen Umgang und iterieren da sehr viel, lernen da auch viel von den Algorithmen. Und das vierte Standbein ist die Co-Creation. Also, dass wir wirklich gemeinsam verschiedene Personen zusammenbringen und durch diese Synergien dann erst Sachen entstehen, die vorher nicht entstehen können. Da ist diese Rolle als Ökosystemintegrator bei MUST Munich eben zentral, als kurzer Abriss von, was wir bei AI plus Munich machen.
Ja, das hört sich sehr gut an, vor allem der Abbau von Bürokratie. Ich kenne es selber von Exist-Programmen mit zahlreichen Anrufen und Abklärungen und dann ging es doch nicht. Ja. Das ist wirklich ein guter Ansatz. Ich denke mal, es sind auch sehr spannende Themen für heute, die wir durchgehen können. Mhm. Spannend ist natürlich, wie man die Talente fördern kann. Ich würde das nochmal gegen Ende nochmal ansprechen. Für alle, die interessiert sind, dann die Forderung oder Förderung von Gründern, also von Startups. Auch die Lessons Learned sind dann natürlich spannend und vielleicht auch mal Co-Creation oder für die Unternehmen. Also eine Frage wäre auch, können schon etablierte Unternehmen dann mit dazukommen, auch gefördert werden oder auch Projekte generieren, vielleicht auch mit Startups zusammen? Ist das auch eine Möglichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also eben dieses, es gibt ja unglaublich viele Problemstellungen in der Industrie, die oft durch Intra-Innovationsprozesse oder eben durch Consulting geoutsourced werden. Ein Ansatz, der sowohl für Unternehmen als auch für die Gründungsszene sehr von Vorteil ist, ist eben dort Schnittstellen zu finden, die Rahmenbedingungen der Probleme zu definieren und so ermöglichen, dass das Gründungsvorhaben lösen. Da ist in der Industrie oft ein bisschen ein Zögern zu sehen, weil auch verschiedene Firmen nicht unbedingt das Interesse haben, ihre größten Probleme klar zu definieren und an die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt, da ist auch ein Vertrauensprozess involviert. Aber die Zusammenarbeit sowohl in den Problemstellungen als auch im Team selbst ist sehr gewollt von uns. Also wir haben auch einen Teil unserer Programme, ist Entrepreneurs in Residence. Das beginnt dann ab nächstem Jahr, wo eben erfahrene, zum Beispiel ein Innovation Lead aus einer Firma für 3 Monate mal in ein Startup mit reingeht und hilft, das hoch zu skalieren. Also nicht nur quasi auf einer Unternehmenszusammenarbeit, sondern auch, dass wir in dem Team eine Durchlässigkeit schaffen und so eine Weiterbildungsmöglichkeit für etablierte Corporates ermöglichen und eben dieses Know-how zielgerichtet anwenden und daraus dann eine strategische Partnerschaft entstehen kann.
Das hört sich spannend an. Wie würde jetzt dann sowas stattfinden oder vorangehen? Also du hast schon gesagt, wenig Bürokratie. Nehme an, ich wäre jetzt ein großes Unternehmen und möchte jetzt eine Co-Creation machen oder eine Förderung. Ich weiß es nicht, dann würde ich dich vielleicht anschreiben und fragen, ob wir was machen können. Oder wie ist dann der Prozess? Und vielleicht hast du auch ein Beispiel dafür, ein bekannteres, wie es funktioniert hat.
Ja, also unser Projekt, alle Mitglieder im Team sind höchstens seit 4 Monaten dabei, so auch ich. Das heißt, wir dürfen all diese Wege zum ersten Mal gehen. Bezüglich Co-Creation und gemeinsame Innovation ist allerdings ein großer Erfahrungsschatz auch im Team vorhanden. Explizit wie das abläuft vom Workflow her, am besten über Must Munich den Kontakt suchen oder eben über mich als Person. Wir sind gerade dabei, unseren Online-Auftritt nochmal neu aufzustellen. Wir haben auch eine Innovationsplattform, wo eben das dann möglich ist, als zum Beispiel auch Corporate hinzukommen und eine Partnerschaft anzustreben und zu sagen, hey, ich brauche Unterstützung oder möchte unterstützen in diesem Bereich, dann gehen wir eine Ideation-Phase durch. Das können wir sowohl komplett digital alles machen mit entsprechenden Innovationsplattformen, als auch eben in Events, zum Beispiel in einem Hackathon, dann zu sagen, hey, wir arbeiten mal 3 Tage zusammen, wir holen uns da spannende Talente rein und vielleicht entsteht erst durch diese Problemstellung eben ein zukünftiges Gründungsteam. Wenn die Problemstellung allerdings schon ein bisschen weiter gereift ist und zum Beispiel auch ein Lösungsansatz schon existiert und es mehr um die Implementierung geht, haben wir natürlich eine große AI-Plus-Community an Gründungsvorhaben und bereit, also sowohl Pre-Seed als auch Incorporated Gründungsteams beziehungsweise Firmen. Und da vernetzen wir dann und sagen, hey, an der Stelle wäre doch eine spannende Synergie. Ihr macht eine Innovationsplattform, die etabliert ihr gerade. Ihr sucht einen Kunden. Warum geht ihr denn nicht mal in die und die Firma und schaut euch diesen Prozess an und sammelt gemeinsam Erfahrungen und dann iterieren? Also es ist tatsächlich eine Case-by-Case-Situation. Ich glaube, viel läuft über unsere Innovationsplattform und eben über entsprechende Events.
Ja, das hört sich spannend an. Gehen wir nochmal jetzt zu den Startups, wie du es schon angesprochen hast, über. Also wir hatten schon die Firmen, die Unternehmen. Oft wollen ja auch größere Unternehmen mehr wie Startups werden, agiler agieren und dann können sie vielleicht auch was von Startups abschauen. Was sind denn so die Probleme von den Startups, die auf euch zukommen und was sind vielleicht auch dann die Lösungen, was ihr denen vorschlagen könnt?
Ja, da haben wir, also wir haben uns ganz genau auch angeschaut, woran scheitert es denn zurzeit? Also was sind denn die Bottlenecks, die eine derzeitige erfolgreiche Gründung und Skalierung behindern? Als erstes haben wir da identifiziert, dass eben Menschen mit KI-Expertise einen unglaublich hohen Marktwert haben. Und das bedeutet schlichtweg, dass eine Gründung nicht unbedingt die beste Karriereentscheidung zu sein scheint für jemanden, der bereits ein sehr bequemes Einstiegsgehalt haben kann. Das heißt, was wir an der Stelle machen, um dieses Thema anzugehen, ist, wir bieten KI-Stipendien. Also für Menschen mit Expertise bieten wir ihnen an, wenn sie an einem Gründungsvorhaben beteiligt sind, also Teil des Gründungsteams, nicht nur Angestellte oder Angestellte, dass wir diese entgelten für bis zu 6 Monate, um eben an diesem Gründungsvorhaben mitzuwirken. Weil ohne die Kernkompetenz KI sind das oft leere Hüllen, die Unternehmen. Und wir brauchen eben diese Tech-Kompetenz auch im Gründungsteam. Das ist so der eine Punkt. Der andere ist tatsächlich, dass unglaublich viele Fragen aufkommen bei den Gründungsvorhaben, wo die nicht gewusst wird, in welche Richtung die gerichtet werden. Das heißt, Teil unserer Förderung ist auch, dass wir einen Expertenpool zur Verfügung stellen, wo Gründungsvorhaben eben dann auch entweder selbst ExpertInnen mitbringen können oder aus unserem Expertenpool etwas buchen. Und dann nicht nur zu Tech-Themen, wobei da natürlich auch ein Schwerpunkt drauf ist, aber eben auch, wie sieht denn das aus mit Legal, wie die neuen EU-KI-Verordnungen, wie müssen die denn umgesetzt werden, was bedeutet das für mein Unternehmen? Das heißt, da so eine sehr spezifische Verknüpfung, und da bauen wir eben auch einen Expertenpool aus. Perspektivisch wird das nicht nur an eine Region gebunden sein, sondern halt überregional, wahrscheinlich auch international, weil, also, das ist einfach die Realität des Markts in der heutigen Zeit.
Ja, das ist auch ein großes Thema bei Legal, also auch bei größeren Unternehmen. Es wird jetzt schon verpflichtend, oder die EU denkt zum Beispiel darüber nach, dass die ganzen Modelle, die später trainiert werden, die müssen alle getrackt werden. Also es muss nachgewiesen werden können, mit welchen Daten wurden die trainiert, welche Input-Parameter hatten sie, damit man wirklich nachvollziehen kann, warum trifft das Modell eine Entscheidung, damit es auch wirklich fair zugeht, dass keiner benachteiligt wird, dass man nachvollziehen kann, wie wurde das trainiert. Und ich denke, dieses System aufzubauen, also erstmal zu wissen, welche Gesetze gibt es überhaupt, wie kann ich die überhaupt umsetzen, ich denke auch, dass es eine große Herausforderung ist für Startups. Bevor sie überhaupt ein Businessmodell rangehen können, müssen die ganzen Themenfelder dann noch mit bedenken. Wenn die da Unterstützung bekommen, ist es dann bestimmt sehr hilfreich.
Genau, also ein Teil unseres Ansatzes ist auch, dass wir Micro-Credential-Programme eben über unsere universitären Partner dann auch anbieten und sagen, hey, was ist denn die kürzeste mögliche Vermittlung von Wissen zu diesem Thema, die trotzdem alles abdeckt? Und können wir das nicht in ein Micro-Credential-Format verpacken und den Gründungsvorhaben zur Verfügung stellen? Damit eben sie nicht jedes Mal die gleichen Fragen beantworten müssen, sondern wir dieses Wissen halt auch sammeln und zugänglich machen. Weil es scheint, also sehr viele Hürden werden wahrgenommen und ein Zugang zum Wissen ist halt oft auch ein Bottleneck.
Ja, sehr schön. Also es waren jetzt die zwei Hauptlessons. Ich denke mal, Talente finden, das hat natürlich auch jedes normale Unternehmen, IT-Kompetenz zu finden, ist der Markt leergefegt, ist richtig schwierig, Personen zu finden. Ich glaube, das ist für alle ein Problem.
Wir haben noch einen dritten Punkt identifiziert. Entsprechend ist unsere Förderung auch aufgegliedert. Und das ist eben Zugang zu Rechenleistung. Und viele Gründungsvorhaben stehen da vor der Entscheidung, halt sich selbst Hardware anzuschaffen, oder eben halt die klassischen großen Cloud Computing Services. Und gerade auch mit den ganzen Datenschutzrichtlinien ist das oft auch eine strategische Entscheidung, ob man sich halt für eine On-Premise-Lösung entscheidet oder das Ganze direkt in die Cloud legt und dadurch skalierbarer ist. Tatsächlich haben wir jetzt in einigen Fällen gesehen, dass es kostengünstiger ist für die Startups, eigene Rechenkapazität zu bekommen. Also tatsächlich ein recht großer Teil unserer Förderung ist auch einfach in GPUs gelaufen, die wir dann den Startups zur Verfügung stellen, weil es oft auch Probleme gab, dann genau alle Zugänge zur Hardware zu haben, die notwendig sind, um genau damit das weiterzuentwickeln, was man machen möchte. Das heißt, der erleichterte Zugang zu Rechenfähigkeit war auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir identifiziert haben und versuchen zu lösen durch eben entsprechendes Funding.
Ja, sind uns wirklich auch ähnliche Themen wie zu den großen Unternehmen, Zugang zu Rechenleistung ist da auch meistens Problem. Die haben normal einen größeren Cloud-Anbieter, wenn man zum Mittelstand geht, auch öfters Gespräche geführt. Da war dann auch das Thema, soll man in die Cloud gehen, was ist das überhaupt? Und dass man dann erstmal anfangen muss, bevor man Machine Learning macht oder KI, wir wollen das machen, wir haben dann ein cooles Forschungsprojekt und wir haben denen einen Businesswert. Aber dass dann erstmal die Hausaufgabe noch gemacht werden muss, geht man in die Cloud, geht man nicht in die Cloud. Und wenn man in die Cloud geht, kommt dann das nächste Thema. Ich weiß nicht, im Startup, wie da die Themen sind, aber bei größeren Konzernen kommt ja dann das ganze Governance-Thema, was viele noch nicht berücksichtigt haben. Wer hat Zugriffsrechte, wer hat keine Zugriffsrechte, müssen die Daten wieder gelöscht werden? Also es gibt ja so Aktiengesetze bei den großen Unternehmen, dass vielleicht nach 15 Jahren gelöscht werden muss. Und diese ganzen Themen, sind das dann auch Schwerpunkte für die Startups oder kann man da eher sagen, okay, die Governance-Themen können wir nach hinten schieben?
Ich glaube, das hängt vor allen Dingen davon ab, wo das Startup in der Entstehungsgeschichte beziehungsweise in unserer Pipeline steht. Also unser Projekt fokussiert vor allen Dingen auf Pre-Seed. Also die überwältigende Mehrzahl an Teams, die wir fördern, haben noch keinen GmbH oder ähnlichen Status, also sind vor Gründung. Insofern ist Governance meistens noch nicht eines der Schwerpunktthemen für sie. Also tatsächlich geht es oft sehr darum, einfach jetzt Development voranzutreiben und Implementierung und gegebenenfalls erste Pilotkundinnen und dort Feedback zu sammeln. Und Governance, also wenn die Startups sich um Governance Gedanken machen, dann sind sie schon einen Schritt weiter. Und das ist, also das sehen wir auch, dass es da mehr und mehr auch Thema wird, wie dann wie die Organisationsstruktur und die Führungsstruktur auch in den Unternehmen ist. Da haben wir auch angesetzt. Also wir haben so drei Ziele bei AI Plus Munich. Das ist einmal wirklich künstliche Intelligenztechnologien zu fördern. Dann Entrepreneurship als solches halt als sinnvollen, legitimen Karriereweg zu etablieren und zu fördern. Und eben auch Impact und gesellschaftliche Ressentiments zum Beispiel gegenüber künstlicher Intelligenz als Schlüsseltechnologie abzubauen. Und da arbeiten wir dann auch schon sehr früh mit den Startups zusammen, um eben die Gründungskultur in so einem Unternehmen mitzuprägen, weil so wie es beginnt, wächst es auch meistens. Und insofern ist Governance dann schon auch ein Thema. Also wie kann man, wie organisiert man auch Führung im Jahr 2022? Wie ist das aufgestellt? Wie werden Entscheidungen getroffen? Also das merke ich auch, dass das immer mehr auch Thema wird. Und ja, mir scheint es durchaus so, dass die Startups sowieso die agilsten Player am Markt sind. So, das kommt halt mit der Kurzlebigkeit, aber eben auch zum Thema New Work und flachere Hierarchien, da auch sehr viel Innovation stattfindet, gerade auch im Tech-Bereich, die aber erstmal nur beiläufig passiert, weil halt die Technologie im Fokus steht. Finde ich persönlich aber auch sehr spannend.
Ja, nochmal eine Frage zur Technologie, vielleicht eine banalere Frage zu den GPUs, was du gemeint hast. Es ist kostengünstiger, die bereitzustellen, ist ein spannendes Thema. Ich habe es selber gesehen, bei großen Konzernen oder auch wenn man auf AWS geht, auf die Cloud, sind die oft nicht verfügbar. Also man muss dann wirklich so ein Spiel machen, wo gibt es momentan die GPUs, ist es in der Region Ireland oder ist es in Frankfurt? Die Kosten sind wahrscheinlich noch höher und ich habe es auch gemerkt, sobald GPUs da sind, werden die auch relativ stark eingesetzt. Hast du da vielleicht so eine Erfahrung, wie viele GPUs braucht ein Startup oder was sind da dann die Kosten, mit was sollte man da planen und wie kommt ihr an die Ressourcen dran, also durch diese Chip-Mangel und Knappheit?
Mhm. Spannende und vielschichtige Frage auch. Es hängt natürlich davon ab, was für eine KI-Anwendung unsere Startups verwenden. Also wenn es zum Beispiel eine pre-trained Lösung ist, die nur auf etwas angewendet wird, dann ist das meist nicht so rechenintensiv. Wenn aber jetzt, wir haben zum Beispiel auch ein Startup, das synthetische Daten generiert, das braucht einfach viel Rechenkapazität. So, das generiert halt synthetische Daten für andere Firmen oder also für andere Identitäten am Markt, um dann darauf basierend halt ihre künstlichen Intelligenzen zu trainieren. Und so ein Startup, da geht dann der Großteil unserer Förderung einfach in GPU-Rigs. Und das ist aber sehr unterschiedlich, weil wir haben halt auch welche, wo künstliche Intelligenz in allen Startups, die wir fördern, ist, es gibt keinen Business Case ohne künstliche Intelligenz. Also das ist auch ein Auswahlkriterium von uns. Das ist nicht einfach nur ein bisschen künstliche Intelligenz, sondern ohne künstliche Intelligenz funktioniert es nicht. Und diese Startups fördern wir. Aber eben viele davon wenden zum Beispiel ein vortrainiertes Netzwerk an auf etwas und das müssen sie eigentlich, dafür brauchen sie herzlich wenig Rechenleistung, aber sie brauchen sie zum Beispiel immer verfügbar, wenn eine Anfrage kommt, was eben auch zum Thema Cloud Computing ein Thema ist. Viele der Startups, die wir auch haben, beginnen im B2G-Bereich. Gerade wenn es so um nachhaltige Themen geht, zum Beispiel Energieeffizienz in Gebäuden oder verschiedene Optimierungslösungen, dann ist das oft ein hilfreicher erster Pilotkunde, also eine Regierungs- oder eine Kommune, eine Stadt, Und da ist ganz klar die sehr deutliche Priorität. Die ganze Hardware soll selbst besessen werden. On-Premise-Lösungen. Bitte bringt es mit als Box, die wir hier hinstellen können. Und es muss immer verfügbar sein. Also da geht es dann auch nicht um die Rechenleistung. Und also ich habe jetzt schon von einigen Startups gehört, dass sie durchaus auch frustriert waren mit der Zugänglichkeit von Rechenleistung, obwohl sie eben Tickets gebucht haben. Und also ich bin da auch gerade dran, quasi eine Lösung zu finden, die über die konventionellen Cloud-Computing-Anbieter hinausgeht, die auch eine nachhaltigere Lösung ist und eine von DSVGO-konforme Lösung ist, dass das alles auch in Europa sitzt. Hab da tatsächlich auch schon einen spannenden Anbieter dran und bin da auch in Gesprächen mit, um dann quasi eine priorisierte Zugänglichkeit zu dieser Rechenkapazität zu ermöglichen, als auch eben ExpertInnen, die genau für diese Infrastruktur helfen können im Anwendungsbereich. Das fehlt zum Beispiel auch oft bei den größeren Anbietern. Dann hat man Zugang, aber ist irgendwie limitiert in der Ausübung, weil man vielleicht nicht genau die Umgebung kennt.
Ich finde auch nochmal interessant, dass du gemeint hast, mit vortrainierten Modellen im Nebensatz. Also ich merke das auch in der Industrie, dass die meisten von Google vortrainiertes BERT-Modell zum Beispiel verwenden, dass gar nicht so viel selber trainiert wird, sondern einfach Modelle genommen werden. Also da kann man auch Ressourcen sparen, ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man dann nur die Bereitschaft hat. Also es geht auch in vielen Projekten in diese Richtung. Man braucht nur für die Inception dann ein GPU, was es dann auch wieder reduziert. Ich denke mal, ist auch ein spannender Ansatz hier.
Ja, also es ist sehr vielfältig.
Dann nochmal eine andere Frage in eine andere Richtung mit den Ressentiments gegenüber KI. Kannst du dazu noch was sagen? Ich denke mal, das ist ein spannendes Thema. Ist jetzt so noch nicht aufgetreten, dass man da wirklich was dagegen tut oder das auch auffasst als ein Problem. Ich denke mal, da können auch größere Unternehmen davon lernen, haben vielleicht auch das Problem, wie du gesagt hast, wollen nicht Details rausgeben. Wie kann man dagegen vorgehen oder was sind überhaupt die Ressentiments, denen ihr da begegnet für die Startups und wie versucht ihr die dann zu umgehen oder zu beseitigen, zu besänftigen?
Ja, also jegliche künstliche Intelligenz braucht ja Daten und alles, was mit Daten zu tun hat, schneidet auch direkt in Privatsphäre rein. Und in Deutschland ist ja einer der Länder weltweit, die höchsten Privatsphärebedürfnisse haben in internationalem Vergleich. Und ich sehe da sehr viele spannende Lösungen. Also zum einen, so aus einer rein technologischen Entwicklungs- ohne Gesellschaftsperspektive hält natürlich Privatsphäre Innovationen ein Stück weit auf. Ähnlich wie Patente das tun. Also jegliche Restriktion hält immer irgendwie auch auf. Die Frage ist, ob diese gegen welche anderen Werte das gewogen wird. Und im Falle von Privatsphäre, mir persönlich ist das ein sehr wichtiger Wert. Und ich sehe mehr und mehr, dass quasi dieses vermeintliche Problem mit Datenzugängen kreativ auch gelöst wird. Also so Federated Learning Netzwerke, wo eben zum Beispiel die Daten dürfen nicht transferiert werden, aber zum Beispiel die Metadaten, ein Modell kann lokal trainiert werden und die Resultate dieses Trainings, die dürfen weitergegeben werden. Und das kann man zum Beispiel mit ganz vielen Edge-Devices machen. Und dann kann man ein Federated-Modell entwickeln, das dann auch eine Kapazität hat, aus all diesen Daten eben heraus, die zum Beispiel bei verschiedenen EndnutzerInnen liegen, die nicht transferiert werden dürfen, trotzdem Learnings draus zu beziehen und trotzdem halt eine technische Etablierung oder einen technischen Anspruch zu haben, der in einem ähnlichen Bereich ist, wie wenn man die Daten, wenn man einfach frei mit allen Daten rumschaukelt. Und ich glaube, solche Lösungen sind sehr wichtig und auch solche Standards. Ich finde das sehr spannend, dass da gerade auch viel passiert mit solchen Standards und diese Entwicklung solcher Standards. Da haben wir auch ein sehr spannendes Startup in unserer Community, das die genau sowas machen.
Ich glaube, das Federated Learning ist auch ein Thema für die Zukunft. Ja. Auch von technologischer Sicht, wenn man jetzt überlegt, jedes Auto generiert Terabyte von Daten, dann ist es ja eigentlich wirtschaftlich oder technologisch nicht so sinnvoll, jetzt alle Daten in ein Rechenzentrum nach Frankfurt oder Amsterdam zu schicken. Das sind ja Unmengen von Daten, dann da zu analysieren und dann wieder zurückzuschicken. Sondern es würde mehr Sinn machen, die Daten einfach im Auto zu lassen und den Algorithmus dann praktisch auf oder in das Auto zu schicken, die Analysen zu machen und dann die Ergebnisse zurückzugeben, also dass der Algorithmus sozusagen dann verteilt ist. Also
genau, also dieses so compute local, learn and share global. Ja, also ich glaube, das ist einer der Wege, wie, wenn das auch aufgezeigt wird, dass eben die Daten respektiert werden und dass Technologien dazu genutzt werden, trotzdem einen Mehrwert aus diesen Daten zu beziehen, ohne die Persönlichkeitsrechte von Menschen zu verletzen. Ich glaube, damit können wir diesen gesellschaftlichen Ressentiments begegnen. Ich bin ein großer Fan einfach von Bildung. Also ein Großteil unseres Projekts, wir setzen auch eine Lernplattform auf, einen Massive Online Open Course. Wir werden, der startet im Herbst und wir haben da dann Content drauf zu verschiedenen Themen, aber eben auch zu Impact und zu wie funktioniert denn eigentlich künstliche Intelligenz. So, es wird sehr viel drüber geredet, aber ein Grundverständnis dafür, was das eigentlich beinhaltet und was für Risiken, aber eben auch Chancen. Dieser Diskurs findet gesellschaftlich nicht sonderlich umfangreich statt. So in der Tech-Bubble, ja, aber darüber hinaus nicht wirklich. Und ich glaube, da quasi Anknüpfungspunkte zu schaffen, also wir schauen uns auch Partnerinstitutionen an, wie zum Beispiel Museen, aber auch Schulen und dort in Bildungsinitiativen zu investieren, aber eben auf Augenhöhe und zu sagen so, hey, was ist denn dein Widerstand in Bezug auf die Anwendung dieser Technologie und dazu zu hören und dann das einfließen zu lassen in zum Beispiel so einen Co-Creation-Prozess. Also das halt zu framen als Challenge. Also das sind die Rahmenbedingungen. Schau mal, was du machen kannst mit diesen Rahmenbedingungen. Also Kreativität lebt von Grenzen. Und ich sehe da sehr viel Potenzial eben auch dadurch, dass auf einer politischen Ebene das ernst genommen wird und hierfür eben auch Gelder allokiert werden, um dort in Bildung und Austausch zu investieren. Ja, ich glaube, wie die meiste Arbeit, Meinungen zu ändern, das ist Kleinarbeit, das ist anstrengend, das ist Zuhören.
Aber es ist auch ganz, ganz wichtiges Thema. Ich erinnere mich noch, also ähnliche Diskussion wie vor 10 Jahren, Cloud, System war gleich eine Diskussion, ich lege meine Daten nicht in die Cloud, nochmal vereinfacht gesagt, Cloud ist böse und in Deutschland hat sich dann so lange die Diskussion gemacht, soll man sie reinlegen, soll man sie nicht reinlegen und dann nach 5 Jahren Diskussion hat man dann einfach keine eigenen Systeme, keine Cloud-Systeme gehabt und irgendwann gab es da wie so eine Ketchup-Flasche, also es ging eigentlich gar nichts und dann plötzlich 1-2 Unternehmen sind dann in AWS oder Azure Cloud und alle anderen haben nachgezogen. Jetzt sind alle Unternehmen in der Cloud und es sind dann Azure Cloud, Google Cloud vielleicht noch ein bisschen, AWS Cloud und noch Alibaba und man hat jetzt dann selber gar keine Kontrolle mehr. Also man ist jetzt in der Cloud, wo man gar keine eigene Kontrolle mehr hat und ich hoffe, dass es bei künstlicher Intelligenz nicht so wird, dass man nur ewig lang diskutiert und dann bekommt man irgendwelche Technologien vorgesetzt, wo man gar nicht kontrollieren kann, sondern dass man jetzt schon sagt, man bildet eigene Plattformen mit dem Federated Learning, dass die Daten unter Kontrolle sind. Da finde ich es wirklich wichtig, dass man Ansätze fährt und auch dann die Bildungsinitiative hat, dass man ja einfach da Awareness schafft, weil das ist ja dann auch für die Zukunft ein wichtiger Industriefaktor oder ein Wirtschaftsfaktor.
Auf jeden Fall. Also und deswegen fördern wir eben nicht nur unbedingt ein Gründungsvorhaben, das den genialsten Business Case hat mit künstlicher Intelligenz, sondern eben auch Initiativen, die Open Source Entwicklung vorantreiben für die Standards von morgen. Also das ist unsere Verantwortung. Und ja, jetzt, wie du es schon gesagt hast, jetzt die Hälfte der Ministerien benutzt irgendwelche Cloud-Lösungen, die nicht mal in Europa gehostet wird und gleichzeitig verabschiedet sie Datenschutzrichtlinien. Also wir haben da schon auch dann eine sehr humorvolle Realität, in der wir uns dann wiederfinden, dadurch, dass wir eben nur so Scheindebatten geführt haben und eben auch Ja, also es reicht halt nicht immer nur, ein Thema am Leben zu halten und sich drüber auszutauschen, sondern es muss halt auch zielgerichtet stattfinden und ernst genommen werden und vielleicht nicht nur den lautesten Menschen, sondern eben denen mit viel Erfahrung und Expertise in dem Bereich gelauscht werden. Und ich glaube, bei der Cloud-Computing-Lösung fand das nicht statt. Aber das ist, also es ist ein übergeordnetes gesellschaftliches Problem, wie wir miteinander kommunizieren. Und dass wir da immer wieder, also es erinnert mich immer wieder so ein bisschen an Pubertät auch, wie da unser Kommunikationsumgang ist.
Ja, und ich denke auch von der Wichtigkeit nochmal zu unterstreichen von vom Businesswert. Also es sieht es ja die reichsten Unternehmen oder die größte Marktkapitalisierung, das ist Amazon, Microsoft ziemlich stark, Apple mit der Cloud, das sind alles Unternehmen, die Cloud haben, Alibaba ist ziemlich stark. Jetzt wird aber gesagt, das nächste Unternehmen, was so den nächsten Sprung macht, wo dann die Billionen erreicht oder wo nochmal nächste Stufe ist, das wird dann ein KI-Unternehmen sein. Also deswegen ist es wirklich wichtig, in dem Bereich zu investieren. Vielleicht hast du auch ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, von eurem, also deswegen gibt es ja auch MAST und das Innovationsnetzwerks-Ökosystem, dass die Regierung da was macht, dass sie etwas bewegt. Hast du vielleicht auch Beispiele für Open Source Projekt oder Startup oder ich weiß nicht, ob du da sagen darfst oder ob das alles vertraulich ist oder was man da schon erwähnen kann.
Ja, also die, die wir gerade am Fördern sind, die kann ich leider nicht nennen, ohne die eben gesondert nochmal um eine Freigabe zu bitten. Also das ist ja auch eben Teil davon, verantwortlich mit diesen Informationen und diesen Partnern umzugehen. Aber bezüglich quasi Unternehmen, die viel auf künstliche Intelligenz oder eben auch auf Data Science und Analyse setzen, was ja immer mehr KI gestützt ist. Ja, also aus München gibt es da einiges. Und ich glaube, das, was jetzt gerade wieder ein bisschen Schlagzeilen macht, ist ja Celonis. Dadurch, dass sie halt kein Unicorn mehr sind, sondern Dekacorn. Und also es gibt einige Startups, die wir jetzt gefördert haben, die ich persönlich unglaublich spannend finde und irgendwie auch persönlich investiert bin in, wie es denen in einem halben Jahr geht. Weil typischerweise also eine Kennzahl, die ich mitbekommen habe zu Beginn meiner Arbeitstätigkeit in diesem Projekt, war so 30% existieren noch nach einem halben Jahr. Und das ist ja schon relativ tough. Und ja, ich glaube, also da sind welche dabei, wenn wir die richtig, also wenn wir unsere Arbeit richtig machen, dann können wir denen auf jeden Fall ein Sprungbrett bieten. Wie es dann danach weitergeht, liegt nicht unbedingt in unserer Hand, aber ich wäre nicht in diesem Projekt, wenn ich nicht einige der Startups unglaublich notwendig oder es für sehr sinnvoll halten würde, diesen Startups eben Ressourcen und Gelder und auch Zeit zu allokieren.
Ja, das wird schon sehr spannend. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ich denke auch, sie sind bei dir in guten Händen, bei einem Fachexperten und wahrscheinlich auch bei deinen Kollegen, dass sie da ein richtiges Expertenteam haben zur Unterstützung. Wir haben vorher schon die Tipps für Startups gemacht. Vielleicht hast du noch weitere allgemeine Tipps für Startups oder vielleicht auch, in welche Region ist das vielleicht auch wichtig? Also ich meine, es gibt jetzt diese Fördermodelle Hamburg, München und so weiter. Das ist vielleicht auch wichtig, wo ein Startup gegründet wird, wenn das jemand machen will, oder ist das alles online? Kann jemand auch von außerhalb von München gründen zum Beispiel und muss nicht nach München ziehen?
Auf jeden Fall. Also unser Mandat ist auf jeden Fall diese Region, aber diese Region kann weit gefasst werden, zu fördern. Aber ein Teil der Verantwortung, eine bereits wirtschaftsstarke Region zu fördern, ist eben auch, Regionen zu fördern, die eben nicht diese starke Ausgangsposition haben. Also das ist auch gesellschaftliche Verantwortung. Bei uns können sich eigentlich alle Gründungsvorhaben bewerben aus Süddeutschland. Und darüber hinaus, glaube ich, kann man auch Lösungen finden, aber unser Fokus, also priorisiert wird auf jeden Fall der südliche Raum beziehungsweise München. Und Tipps für Startups. Also ich war selbst vor einigen Jahren viel auf so Startup-Messen und Hackathons und Meetups und diesen ganzen Kram. da finde ich, habe ich schon mal so ein bisschen einen Einblick bekommen, aber ich glaube, dass, also einfach ausprobieren ist, also so gehen wir auch an das Projekt dran, auch im Team. Also im Zweifelsfall ausprobieren mit dieser Mentalität, Fehler machen, draus lernen. Was ich so in den vergangenen Monaten mitgenommen habe als die zwei wichtigsten Eigenschaften im Startup-Bereich sind Rate of Learning, also wie schnell kann ich etwas lernen. Das ist so viel wichtiger als wie viel weiß ich. Und das andere ist Challenge Convention, also die Bereitschaft, existierende Konventionen zu hinterfragen. Und aus verschiedenen, von Inkubatoren zu Acceleratoren, als auch durch persönliche Bewerbungsprozesse, sind das so die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall 2022 mitgenommen habe als die Kernpersönlichkeitseigenschaften, die mit erfolgreicher Gestaltung von Unternehmen als auch im gesellschaftlichen Engagement am stärksten korrelieren.
Sehr schön, auch gute Aussage. Zum Abschluss dann nochmal vielen Dank, auch nochmal eine kurze Zusammenfassung oder vielleicht eine kleine Werbung. Ich denke mal, es ist ein spannendes Thema, auch für alle. Also wenn jetzt jemand ein Talent ist, der im Startup arbeiten möchte, kann er sich bei dir melden. Wenn jemand eine Startup-Idee im KI-Umfeld hat, kann er sich bei dir melden. Oder wenn jemand auch im großen Unternehmen arbeitet und denkt, er könnte eine Co-Creation machen, also Startups unterstützen, dann auch von Know-how profitieren, dann kann er sich auch bei dir melden. Wir haben dann dein LinkedIn-Profil verlinkt und dann kann jeder sich gerne an Marcel wenden.
Super, vielen Dank. Ich freue mich. Danke dir auch immer.
Vielen Dank für den super Podcast. Danke dir und bis dann zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.